Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
Ja, guten Abend.
Mit Dennis und mir.
Ja, wie immer eigentlich.
Wie immer, ja.
Ja, Vorbereitung und so weiter. Ich muss ja sagen, diesmal bin ich auch nur halb vorbereitet. Ja, ich darf auch mal ein bisschen Päuschen machen. Aber das wird schon.
Ja, ich bin nicht vorbereitet wie immer. Das heißt, es kann nur gut kommen. Und dann, ja, dann wollen wir loslassen, ja.
Ja, auf.
Diaspora aktuell.
Ja, da sind wir auch schon wieder mit der ersten Kategorie und jetzt sogar mit richtigem Jingle.
Auch nicht schlimm. Ja, als allererstes gibt es als Neuigkeit jetzt irgendwie keine neue Diaspora-Version oder sonstiges, sondern erstmal was für die Leute, für Leute, die einen Pod aufsetzen wollen mit der neuen Version, gibt es eine Aktualisierung und eine Bereinigung der Installationsanleitung. Die hat Deus mehr oder weniger schon getestet. Der hat nämlich selber einfach mal ausprobiert, ob er einen Pod denn selber aufsetzen kann und wie einfach das ist. Hat er getan, und zwar auf Debian Wheezy. Wer da technisch etwas bewandter ist, der weiß, wovon wir sprechen. Ansonsten gibt es dann nur so kleine Tipps, so von wegen bitte die Production-Anleitung nutzen, also wirklich die Anleitung nutzen, die dafür gemacht ist, dass ihr eben nicht irgendwelche Sachen entwickelt, sondern dass ihr das Ding zum Laufen kriegt. Das hatte nämlich Deus wohl vorher ein bisschen vertauscht. Ansonsten,
nee, was das Problem ist, also es gibt halt eine Anleitung für Production und eine Anleitung für Development, und er wollte eigentlich einen Development-Pod aufsetzen, hat aber die Anleitung für Production benutzt, was halt eben ein Problem war. Was aber noch ein Problem ist, weil ich bin da auch reingefallen, wenn man Development macht, überall steht ja immer das mit dem Assets Precompile. Und ich wollte jetzt die Tage endlich mal Zeit, meinen Pod auch auf die schon lange nicht mehr neue Diaspora-Version zu updaten, weil ich ja so viel arbeiten musste in letzter Zeit. Und hab dann beim lokalen Testen gemerkt, Moment, ich hab plötzlich den Header zweimal, das kann so nicht sein, und das kann ich so auch nicht produktiv schalten. Und jetzt, früher hat es keinen Unterschied gemacht, aber jetzt aktuell ist, wenn man Development hat, dann darf man kein Precompile machen, sondern dann wird das halt direkt beim Aufruf compiled, was halt langsamer ist, aber halt für Development.
Und also zwar, das heißt, ne, also wir müssen das ja so ein bisschen runterbrechen für Leute, die vielleicht nicht so technisch bewandert sind. Das heißt, der Code wird regelmäßig aktualisiert und wird nicht so festgeschrieben, so dass der Rechner viel zu tun hat und dass es so lange dauert. Also bei der Entwicklung dauert es halt länger, weil ja auch Änderungen stattfinden an dem Code an sich. Ja. Wenn bei einer ganz normalen Production, also wenn das Ding ganz normal läuft, einfach so wie bei Geraspora oder John Diaspora, da braucht man ja nicht dauernd irgendwie eine Aktualisierung, sondern das ist irgendwie mal fertig, das läuft, und dann wird dann einfach ausgeführt und nicht mehr irgendwie was noch zwischendurch zusammengebaut, sagen wir mal.
Ja, eben, das ist halt auch die JavaScripts und so weiter werden ja generiert alles aus den Templates und so weiter, und das wird halt im Produktiv-Pod macht man das ja im Voraus, und im Development-Pod darf man das, also durfte man das wohl noch nie, aber jetzt macht es einen Unterschied seit der letzten Version. Witzig ist das halt, wo ich gesagt habe, ich habe einen doppelten Header, haben alle immer erst gesagt, hast du denn Precompile mal alles neu gemacht? Ich sag, ja. Bis mir dann mal jemand gesagt hat, das ist wenn Development, dann darf man das nicht machen. Hat mir ja niemand gesagt.
Ja, nein, ja, ja. Na gut, okay. Also du wolltest auch mal Development aufsetzen, oder wie?
Nee, ich habe einen hier, wo ich das quasi, also früher habe ich mal ein paar Bugs gefixt, CSS meistens und so. Und halt sonst immer bei einem Update habe ich schnell das hier draufgezogen, gestartet, geschaut, sieht's gut aus, und dann erst produktiv draufgeschmissen. Wo jetzt halt diesmal plötzlich der doppelte Header aufgetreten ist.
Okay. Ja gut. Ansonsten hat der Deos ja, also bei der Konfiguration, also wenn man so die ersten Sachen einstellt, was denn eigentlich, also wenn eigentlich soweit alles installiert ist und die eigentlichen Einstellungen erst kommen, also von wegen Domain und all solche Geschichten, dann ist es wohl nicht ganz so einfach, aber ansonsten ist das in der Datei selbst, in der man das ändern muss, nochmal gut erklärt mit Kommentaren. Ansonsten sollte man sich so ein bisschen mit der Architektur von Diaspora auskennen, damit man eben die Configs auch versteht und nicht einfach nur stumpf alles da einstellt, so wie es da steht.
Na, es steht schon sehr gut und versteht vor allem mittlerweile besser da als vor bald 2 Jahren, wo ich das aufgesetzt habe. Weil da stand zum Beispiel noch nicht, dass man den Pod-Namen nicht ändern darf, also den Pod-URL. Und jetzt steht halt, tu das nicht, es sei denn, du weißt genau, was du tust. Und das stand halt noch nicht da und ich habe es getan und ich wusste nicht, was ich tat.
Wie so oft, tata. Ja, also wer also einen Pod aufsetzen möchte oder nur mal ein bisschen mitentwickeln möchte, sich ein bisschen da reinfinden möchte, der kann das dann dadurch tun und ausprobieren.
Ja. Der Deus schreibt gerade, er meint, man muss halt wissen, was ein Worker ist und sowas. Also mit, dass man halt ein bisschen Ahnung haben muss. Eben, es ist halt immer vom Vorteil, wenn man ein bisschen weiß, was man da aufsetzt, dass man auch irgendwie weiß, was passieren sollte und was halt nicht passieren sollte.
Ja.
Aber okay. Ja, er hat's hingekriegt.
So, ein bisschen was für die Nicht-Entwickler unter uns. Und zwar gibt es jetzt eine, nicht nur eine Website der Diaspora Foundation, die es ja eigentlich noch gar nicht gibt, sondern es gibt auch eine Startseite. Und zwar diasporafoundation.org, komplett durchgeschrieben, kein Minus oder sonstige Unterschiedlichkeiten, die wir ja vorher bei den anderen Domains hatten.
Ja, außer der Dot.
Ja, .org. Okay. Ja, gut. da findet ihr einfach nochmal eine Zusammenfassung und soll jetzt bald auch der Ersatz werden zu der eigentlichen Diaspora Project Org. Und da soll sich dann alles drauf konzentrieren. Da darf man jetzt auch hinweisen. Und das Schöne ist, der ganze Code für diese Seite liegt natürlich auf GitHub, sodass ihr, wenn ihr irgendwelche Fehler findet oder ne, möglicherweise auch Übersetzungsfehler, wenn man irgendwann sowas mal einstellt oder die Möglichkeit dann noch mal einbettet, dass man eben verschiedene Sprachen hat und jeder da was sieht, dann könnt ihr da mithelfen, nicht nur bei der Übersetzung, sondern auch, wie gesagt, so ein paar Fehler zu beheben oder vielleicht auch ein bisschen das Styling zu verbessern, sagen wir mal.
Ja.
Ja, ansonsten gibt es noch ein schönes Skript. Wir haben ja immer noch das Problem, dass wir von Pods exportieren können, aber nicht importieren. Also das Umziehen von einem Pod zum anderen ist immer noch ein bisschen kompliziert. Jason Robinson, einer der Entwickler, hat sich da hingesetzt und hat ein kleines Python-Skript geschrieben und hat gesagt, okay, ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen zusammengebastelt, läuft alles, probiert es doch einfach mal aus. Er selber hat irgendwie seine eigenen 300 Kontakte mal von einem Pod zum anderen rübergeschoben und das hat alles soweit funktioniert. Also ihr exportiert also eure Daten, diese Funktion gibt's ja in Diaspora noch. Er exportiert eure Daten, das ist glaube ich ein ZIP-File oder ein XML. Ja, XML-File. Und das wird dann später mit dem Python Framework, was wir schon hatten, diese Python API, die wir ja schon öfters mal erwähnt hatten, wird das dann wieder eingefügt. Genau, von Python, Java und so weiter fand die. Und wo auch eben noch viele, viele andere Leute dran mitgearbeitet haben. Und das scheint wohl ganz gut zu laufen und und Jason versucht das auch immer aktuell zu halten, damit das auch gut läuft. Angestrebt wird aber trotzdem eine fertige Implementierung innerhalb von Diaspora und nicht über so ein Skript. Also ja, das ist immer dann nur so eine halbgare Sache. Und das ist natürlich auch nur was für die Leute, die ein bisschen technisch bewandert sind und sagen, boah, ich habe jetzt keinen Bock, wirklich alles darum zu kopieren. Ja, also ausprobieren und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann einfach Jason sagen. Ich glaube, der freut sich darüber, wenn er dann mal wieder einen Bug fixen darf. Wie immer. Dann hat sich Florian Staudacher hingesetzt und hat tatsächlich die Federation modularisiert. Das hört sich total kompliziert an, ist aber total einfach. Also die Elemente, die dafür da sind, dass das Protokoll erkannt wird, ja, also dass die Kommunikation untereinander unter den Pods funktioniert. Das hat er jetzt außerhalb gesetzt, hat jetzt einen eigenen Bereich dafür geschaffen, so dass man da separat dran arbeiten kann. Das hat den Vorteil, dass man eben Verbesserungen an der Federation oder an der Übertragung von Daten und Nachrichten und Posts separat machen kann und dadurch auch viele Dinge vielleicht auch etwas schneller laufen können. Oder man eben noch zusätzliche Protokolle vielleicht noch viel einfacher implementieren könnte und all solche Sachen. Also Also, dass das nicht alles hart gecodet ist und dass es dann eben nicht zu Problemen kommt, wenn jetzt einer mal so eine kleine Änderung da einsetzt und auf einmal alles zusammenbricht. Wie gesagt, also Florian Staudach hat das soweit fertig. Es fehlen jetzt noch ein paar Tests, also so Running-Tests, wenn Leute einen Pod aufgesetzt haben, so einen Testpod oder so, dass man da mal die Federation testet und ansonsten noch allgemeine Erfahrungen von den Usern, ob das denn läuft. Ja, ansonsten scheint das erstmal fertig zu sein und wir warten dann mal ab, wenn das implementiert wird. Wahrscheinlich werden wir davon nicht großartig was merken. Könnte natürlich sein, dass die Übertragung vielleicht dadurch ein bisschen besser wird, weil er vielleicht auch einige Sachen zusätzlich rausgeschmissen hat und sich nicht nur darauf verschärft hat, das alles zu modularisieren, sondern auch irgendwie ein bisschen anzupassen und zu verbessern.
Ich nehme mal an, dass es erst modularisiert und dann kann man es halt einfach auch anpassen, weil es halt ein Modul ist und nicht mehr irgendwie so groß verflechtet.
Genau so sieht es aus. Ja, das ist auch wichtig, wie gesagt, wenn man vielleicht da nochmal eine Schnittstelle vielleicht hinkriegen könnte zum weiteren Protokoll. Ja, vielleicht gibt es ja so viele dezentrale soziale Netzwerke und vielleicht kann man sich dann irgendwann mal auf eins einigen.
Oder ja, wenn es halt ein Modul ist, dann kann man einfach das Modul quasi einfach austauschen noch ein anderes.
Genau so sieht es aus.
Ja. So. Ein kleiner Einschub noch. Code Hero hat gerade noch rausgefunden, dass auf der Diaspora Foundation Webseite so ein RSS-Icon, also halt Twitter, Tumblr, Facebook und ein RSS-Icon ist. Er hat gefragt, seit wann hat ein Diaspora RSS-Support?
Seit Jahren.
Seit ich es benutze, wie lange vorher, weiß ich nicht. Und zwar kann man halt einfach seinen öffentlichen seine öffentlichen Beiträge als RSS-Feed anderen zur Verfügung stellen. Halt eben nur die öffentlichen, weil RSS ist ja nicht mit Authentifizierung. Es ist aber ein bisschen versteckt, muss ich zugeben. Es ist, wenn man oben einen neuen Beitrag schreibt, dann ist da so ein Schraubenschlüssel. Wenn man da dann draufklickt, dann ist da ein Link Atom Feed. Und da ist dann dein eigener Atom Feed verlinkt. Und den kann man halt seinen Freunden geben. Aber, ja.
Ja, genau.
Also für alle, die halt Freunde haben, die kein Jaspo haben und trotzdem die Posts lesen wollen.
Genau, da kommen wir nämlich auch gleich nochmal zu, wie das denn so mit außenstehenden Leuten ist, die ich meine, Leute, die auf Facebook sind, die haben höchstwahrscheinlich auch nicht unbedingt einen RSS-Reader. Also das ist vielleicht, ne, aber da kommen wir dann gleich zu, wie man das am besten umgehen könnte. So, Modularisierung haben wir durch. Neue Gedanken zum Chat gibt es. Es gibt noch weitere Überlegungen, wie man das denn am besten einbaut, ne? XMPP. Wollen wir ja verwenden, so dass jeder da auch vielleicht auch seinen eigenen Jabber-Server benutzen kann oder seinen eigenen Jabber-Server zum Laufen kriegt. Die Frage ist jetzt, wie macht man das am besten? Weil auf der einen Seite will man ja jetzt nicht irgendwie nochmal eine zusätzliche Installationsanleitung haben für irgendwie einen separaten XMPP-Server. Ja, weil dann ist es nämlich noch mehr Arbeit, einen Pod aufzusetzen und das soll ja so gering und so unaufwendig wie möglich sein. Ja, was macht man da? Genau, es gibt ein Server-Modul, also für Rails, glaube ich, oder für Ruby. Und das packt man dann an den Code von Diaspora dran, so ungefähr. Und dadurch hat man eben quasi so einen XMPP-Server mitgeliefert. Es soll aber dann auch später eine Option geben, oder die Option soll schon von Anfang an dann da sein, dass man einfach nur ein Frontend hat. Also das heißt, ihr habt eigentlich nur euren Chat und der Chat ist nichts anderes als eine Hülle. Das ist einfach nur, okay, da ist das Textfeld, okay, und so weiter. Ja, also das heißt, Diaspora an sich ist eigentlich ein Client, ist also nichts anderes als der ganz normale Pigeon Messenger. Kein Server an sich.
Wobei, dann, wenn ich dann quasi all meine Diaspora-Kontakte auch noch in meinem normalen Java-Account drin habe, dann wird das dann noch voller da.
Ja, deswegen, da kommt es dann eben drauf an. Die Frage ist, kann man es irgendwann, es gibt wahrscheinlich dann, es wird die Möglichkeit geben, wie gesagt, dass man dieses Server-Modul hat und dass man das eben mehr oder weniger an- oder ausschalten kann, beziehungsweise sagen kann, okay, ich brauche gar keinen XMPP-Server separat, für mich persönlich als einzelner User vielleicht, sondern ich habe bereits ein XMPP-Konto jetzt bei Gmail oder eben hier, ne, bei Kotlin for Coffee oder jabber.ccc.de. Da brauche ich das also nicht. Dass es diese Möglichkeit dann auch gibt, dass ihr einfach eure Jabber-ID angibt und wie gesagt, Diaspora wirklich nur als Client funktioniert. Weil der Vorteil davon ist, dass ihr nicht nur flexibel seid, was eure Daten angeht, nämlich sagen könnt, okay, ich möchte gar nicht auf diesem Diaspora-Server auch noch die Chat-Nachrichten hinterlegen, so ungefähr, sondern ich möchte lieber das separat irgendwie handhaben, dann könnt ihr sogar noch OTR, also off the record.
Ja gut, das heißt, OTR kannst du ja auch, wenn Diaspora XMPP eingebaut hat.
Ja, sicher, logisch. Die Frage, ja gut, das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, also Diaspora als Frontend an sich und im Hintergrund läuft dann entweder euer eigener Server oder der Server von, ne, weiß ich nicht, vom CCC oder eben der Diaspora-Server, der Diaspora, dieses XMPP-Modul von Diaspora dann oder von Ruby on Rails. Ansonsten ist die Implementierung relativ ähnlich wie die von Libertree, und das Witzige ist auch, einer der Mitentwickler von Libertree, Ricardo, hat sich da gemeldet und hat gesagt, ey, baut das doch einfach so und so und dann wird das alles ganz super. Was noch kommt, Dennis hatte schon großartig präsentiert, hier gibt's eine neue Version und neue Plugins und was weiß ich nicht, also neue Software, neue auf die man aufbauen kann, die einem hilft, auch eine über WebRTC Sachen zu verschicken, also wie zum Beispiel Video und Audio Konversation zu führen. Das heißt, wir sind schon featuremäßig dann mit Chat schon ziemlich weit und schon ziemlich heftig, finde ich. Also WebRTC da direkt schon zu implementieren, finde ich schon ziemlich cool. Und das wird auf jeden Fall in Zukunft dann einfacher werden und somit können wir uns dann auf jeden Fall in Zukunft darauf freuen, dass da jetzt auf jeden Fall dran gearbeitet wird und dass da was kommt, hoffentlich.
Irgendwann.
Der Weg ist geebnet, können wir schon mal sagen.
Ja.
So, dann gibt es eine Seite, die mir irgendwie nur aufgefallen ist. Ich weiß noch nicht mal, ob die jetzt besonders neu ist. Und zwar Community Supported Pods ist eine Wiki-Seite, die ihr dann auch später in den Shownotes nachklicken könnt. Community Supported Pods ist eine Seite, wo ihr sehen könnt, wie viele Pods es gibt natürlich, also wie viele Pods so bekannt sind im Allgemeinen in der Community.
Ja, das kann man ja auf PodUpTime sehen.
Genau das. Oder man hat so ein implementiertes Skript wie von Diasporc oder von Diaspora EU oder sowas. Ich glaube, Diasporc war das. Die hatten so ein separates Skript, wo sie alle Verbindungen zu externen Servern aufgelistet haben und dann eben dadurch anzeigen konnten, welche Server dann vielleicht auch nicht auf PodUpTime registriert sind und trotzdem da sind.
Meinst du, glaube ich.
Oder wie das ist. Genau, Diabot.
Ich glaube, diese Wiki-Seite, also ich kann mich schwach erinnern, dass es sowas Ähnliches schon mal gab, als ich ganz neu bei Diaspora war. Aber bestimmt. Vermutlich wurde das jetzt von da einfach mal erstmal kopiert, weil da sind lange nicht alle Pods drauf. Ich glaube, meiner ist, glaube ich, auch nicht drauf. Weiß
doch,
ich nicht.
Deiner ist drauf. Ich habe extra nachgeguckt.
Echt, der ist drauf?
Ja, den habe ich alles nachgeguckt. Und da steht sogar das Entstehungsdatum, also Eröffnungsdatum und an wen man sich am besten wenden sollte und sogar teilweise, wo der Pod gehostet ist, welches Betriebssystem verwendet wird. All solche Informationen werden dann da zusammengeführt und werden dann sehr einfach aufbereitet, sodass sie jeder nachvollziehen kann.
Cool. Ja, es sind halt da im Gegensatz zu, ach so, stimmt. Ah ja, vermutlich, ich habe mich damals auf der Liste mal eingetragen. Und das wurde jetzt vermutlich rüberkopiert. Aber eben, die Daten sind da nie aktualisiert worden. Weil was jetzt hier, also hier sind halt mehr Informationen drauf als bei PodUpTime. Also halt, wem der Pod jetzt gehört und eben das Entstehungsdatum genau und was für ein Betriebssystem läuft und so weiter. Was aber jetzt halt bei mir auch nicht mehr stimmt, ist updated daily. Ich meine, heute gibt's Releases und ich update jetzt halt einfach die Releases und nicht mehr täglich. Aber das steht halt bei ziemlich vielen noch.
Ja, also da kann
man auf jeden Fall. Es steht auch eine Warnung drüber, so, ja, muss man updaten und so weiter. Die Liste ist nicht mehr aktuell.
Ja, deswegen. Also wenn da sich jemand berufen fühlt und sagt, hey, ich kann nicht entwickeln, aber so ein bisschen für zum Aufräumen bin ich gut genug, dann könnt ihr euch da gerne dran beteiligen. Und ja,
wenn ihr irgendwelche Besen nehmen und da mal durchfegen.
Genau, einfach mal ein bisschen sauber machen. Muss auch mal sein. Apropos sauber machen, es gibt fürs Wiki jetzt auch einen Style-Guide für die Autoren. Zum Beispiel sollte man nicht solche Wörter wie awesome benutzen, was ich irgendwie schon irgendwie schade fand. So von wegen, Diaspora ist awesome und dann irgendwie eine Installationsanleitung oder sowas. Und nee, das sollte man dann nicht tun. Und es gibt dann noch so ein paar restriktivere Sachen, wie eben Wikis aufgebaut werden sollen. Also Wiki-Seiten. Ja, einfach nur für die Leute, die dann eben hier den Community-Supported-Pods zum Beispiel bearbeiten möchten und da ein bisschen auf den Style innerhalb des Wikis achten sollten. Ansonsten gab es eine Anfrage oder beziehungsweise einen Vorschlag, dass man doch mal eine Add-on-Schnittstelle bauen könnte, die ohne Ruby funktioniert. Das heißt, man benutzt irgendwie eine, man benutzt quasi eine API, eine spezielle Add-on-API.
Ja, das ist ja das, was schon lange kommen sollte.
Ja, wo auch alle drauf warten. Und die Frage ist halt, ne, diese Add-on-API sollte intern als auch extern funktionieren. Das heißt, man könnte theoretisch auch schon Apps zusammenbauen, die bestimmte Features wie zum Beispiel Galerien oder sowas aufzeigen, die man aber in seinen Pod einfach integrieren kann, in so einem Add-on-Ordner zum Beispiel, als würde man eine ganz normale App installieren oder irgendwie bei BMC oder sowas, irgendwelche Add-ons halt, wie bei Firefox. Dass sie aber direkt in Diaspora drin sind und dass die aber die gleiche API nutzen können, genauso wie die externen Clients dann eben die API nutzen können. Also dass das eben für alle da sehr flexibel ist, das zu nutzen. Ja, mal gucken, ne? Also war, wie gesagt, nur da ein Vorschlag, alle warten drauf, kennen wir alles schon, aber es gab eine nette Diskussion und wenn ihr da möchtet, könnt ihr euch da auch ein bisschen dran noch beteiligen. Ansonsten gab es noch eine Diskussion, die jetzt vor kurzem wieder losgetreten worden ist, so von wegen, ja, ich kann Nachrichten nur an Leute schicken, die mir selbst folgen. Und das schränkt natürlich den Bereich der Leute ein, mit denen ich wirklich dann nachrichtenmäßig, also private Nachrichten, nachrichtenmäßig einen Kontakt aufbaue, doch sehr ein. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man andere Möglichkeiten offenlegen, wie kann man direkte Nachrichten verschicken, ohne dass man sich gegenseitig zu folgen hat. Zum Beispiel, indem man einfach so eine kleine Einstellung hat für den jeweiligen User, ist erlaubt, mir Nachrichten zu schicken, zum Beispiel.
Na, also hat auch schon mal jemand halt versucht, eine Nachricht zu schicken, indem ich halt nicht gefolgt bin. Geht ganz einfach, man schmeißt halt, also wenn man jemandem eine Nachricht schicken will, der einem nicht folgt, man kann den einfach in einen Aspekt schmeißen, wo nur der drin ist und ihn erwähnen. Und dann wird er benachrichtigt und also.
Das ist eine Möglichkeit. Ja, also hacken können wir alle. Also das wissen wir, seit wir die User Styles haben und seit wir ohne Ende Bookmark Plugins haben. Also hacken können wir das alle. Jetzt ist nur die Frage, wann kommt das denn mal ordentlich implementiert da rein und nicht nur da eben so zwischen Tür und Angel gebaut. Haben wir ja auch an dem Python Skript gesehen für die Pod Migration. Das ist alles möglich, keine Frage. Aber es ist nicht schön, vor allem eben für Neulinge nicht. Ja, also auch da darf man sich gerne an der Diskussion beteiligen. Dann anderer Vorschlag.
Ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Orten ist. Also zum Beispiel bei Twitter weiß ich, man kann ja auch so private Nachrichten schicken.
Ja, aber da muss man sich gegenseitig folgen.
Eben, da muss man sich auch gegenseitig folgen. Also ich dachte, das ist so üblich. Weil mit dem Folgen bestätigst du quasi dem, ja, du darfst jetzt.
Ja, aber ich glaube, dass wir Diaspora, also dass bei Diaspora, da wir ein ordentliches soziales Netzwerk sind und nicht einfach nur so Kurznachrichten hin und her schicken und wirklich so auch die privaten Nachrichten bei uns ja nicht auf 140 Zeichen begrenzt sind.
Wenn ich mit jemandem schreiben will, dann folge ich dem auch.
Nicht unbedingt. Also ich meine, wenn ich seine Beiträge jetzt nicht besonders toll finde, ich meine, ja, weiß ich nicht. Ich brauche auch nicht den ganzen Tag Katzenfotos, ne? Also soll es ja Leute geben, die da nicht so drauf
sehen. Aber Katzenfotos sind so süß.
Ja. Stimmt schon. Vor allem das eine Katzenbaby da in der Schale und dann so am das Mäulchen am Abschlecken. Okay, wir schweifen ab.
Ja, Trolli schreibt auch schon Katzenfotos. Und Deus schreibt noch, eben, das soll halt gegen Spam helfen. Dass mir man nur schreiben kann, wenn man sich gegenseitig folgt.
Das ist durchaus richtig, aber wie gesagt, es geht darum, dass es einfach nur so eine kleine Einstellung gibt, einfach bei der Kontakteübersicht oder so. Oder an dem Profil, dass man sagen kann, obwohl ich ihm nicht folge, darf er mich trotzdem erwähnen oder darf mir trotzdem private Nachrichten schicken. Ich finde das schon richtig so. Weil wie gesagt, manche Leute will ich einfach in meinem Stream nicht haben, weil dann deren Beiträge zu nervig sind, aber ich will trotzdem mit denen noch was zu tun haben und möchte mit denen noch private Nachrichten austauschen. Solche Leute gibt es, ja. Ansonsten, hier von wegen, du hattest ja gesagt, separate Aspekte und sowas. Es gibt einen Antrag dafür, wir hätten gerne ein cooles Feature und das wäre E-Mail-Kontakte in die Aspekte einzuführen. Und jetzt fragt man sich, ja, aber wofür?
Ja.
Der Punkt ist, dass ihr die Möglichkeit bekommen würdet, also ihr nehmt einfach mal Person X, packt die in euren Aspekt als ne E-Mail-Adresse und so weiter und könnt dann einfach ganz normale Beiträge schicken. Ganz normal, wie ne, in die Aspekte, typisch. Und für die Arbeit oder Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Und euer Kollege, der eben kein Diaspora hat und der eben nur noch auf Facebook rumläuft, aber auf jeden Fall noch ein E-Mail-Konto hat, weil Facebook das ja inzwischen auch schon anbietet, all solche Geschichten, aber noch ein E-Mail-Konto hat, dem könnt ihr damit eine Möglichkeit geben, euch über Mail zu abonnieren. Das heißt, wenn ihr Sachen an diesen Aspekt schickt, kriegt der Typ das per Mail. Und das kann natürlich als Spambot wunderbar missbraucht werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich das aber eine coole Sache, weil du somit wirklich dann, abgesehen von irgendwelchen Protokollen, außer dem E-Mail-Protokoll, was ja allgegenwärtig ist, was Mailing angeht, weil ja jeder noch irgendwo eine Mailadresse hat. Oma und Opa haben eine Mailadresse und wenn die was von ihrem Enkel wissen wollen, dann, ne, dann kann man eben denen darüber auch Nachrichten zukommen lassen, die wichtig sind. So von wegen, feier meinen Geburtstag dann und dann. Muss man eben keine Mail schreiben, was auch ein Vorteil ist. Ne, aber er wird natürlich, das wird nicht einfach nur eingetrichtert und wird dann gesagt, hier, okay, E-Mail-Adresse wird hier eingefügt und dann wird einfach losposaunt, sondern ihr müsst natürlich erst bestätigen, dass ihr diese Updates überhaupt bekommen möchtet. Sonst ist die E-Mail-Adresse überhaupt nicht freigegeben. Das wäre ja also, Wahnsinn.
Ich finde ja, also dieses Feature, also das Einzige, wofür ich das gut finde, ist, dass es vermutlich besser funktioniert als die Federation.
Ja, wer weiß.
Das heißt, ich kann mich dann einfach bei allen per Mail abonnieren und dann kriege ich die Nachrichten und per Federation halt nicht. Aber sonst finde ich halt, also wenn jemand Interesse an meinen Posts hat, dann kriegt er es auch hin, einen Account anzulegen.
Die Frage ist
und nicht, jemand, der keinen Account will, der hat vermutlich auch kein Interesse, meine Nachrichten oder Mails zu kriegen dann. Und dann nerv ich ihn nur damit, mit diesen Mails. Weil ich hab das mitbekommen, das war bei Google Plus, da gab es das Feature ja auch. Und da habe ich halt so in der Schule und so weiter und überall halt immer wieder gehört von Leuten, die halt so per Mail eingetragen wurden und dauernd von anderen diese Nachrichten per Mail gekriegt haben und sich dann genervt haben, dass sie jetzt diese Nachrichten kriegen. Ich glaube, ich habe niemanden gehört, der es gut fand, dass er das per Mail kriegt.
Ja, der Punkt ist, also erstmal soll man das natürlich erlauben können dürfen, ja, und auch wieder abbestellen dürfen, ganz klar. Der andere Punkt ist, es soll natürlich nicht nerven. Der andere Punkt ist aber, wenn derjenige nicht bereit ist, sich einen Diaspora-Account zu machen, oder er hat einen Diaspora-Account, nutzt den aber nicht, dann bringt dir das alles nichts. Ja, also dann kannst du ihn ja so sehr überreden, so von wegen, ja, hier, Diaspora, ganz toll und so, okay, ich guck mir das mal an, dann guckt er sich dafür ein, zwei Tage das Ding an, oh, ist ja alles nett hier und so weiter, aber ich muss jetzt wieder zurück zu Facebook, weil ich kann mich halt nicht auf zwei Netzwerke gleichzeitig konzentrieren. Solche Leute gibt es, die gibt es zuhauf, aber sie gehen trotzdem noch in ihren Mail-Account, eher als auf Diaspora, weil das ja wieder was Separates ist, noch ein neues soziales Netzwerk. Oh Gott, wie viel, ui.
Ja, aber ich würde mich dann nerven, wenn in meinem Mail-Kontakt dann solche Mails wären.
Ja, dann musst du das nicht akzeptieren, dann darfst du das nicht akzeptieren.
Ja, aber eben, dann akzeptiert er schlussendlich vermutlich fast niemand, dann bringst du es nicht. Also eben, das einzige Positive daran finde ich, dass es halt eben vermutlich besser funktioniert als die Federation. Aber sonst...
Und ein Spam-Aufkommen sondergleichen lostritt.
Ja.
Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ihr könnt da ja später noch ein bisschen drüber beraten oder in der Loom.io Group euch da nochmal ein bisschen zur Diskussion äußern. Ich denke mal, dass ähnliche Stimmen wie jetzt hier bei uns beiden die Überhand nehmen und gleicht das mal ein bisschen aus. Erzählt mal ein bisschen was darüber, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Kategorie.
Boah, ja, kann man machen.
Blick aus dem Fenster.
Ja, und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Kategorie.
Ja, und da geht es diesmal um politische Ereignisse. Nach den Vorfällen von der NSA und so weiter, die ihr alle mitbekommen habt, und da brauche ich ja, glaube ich, nicht mehr großartig irgendwas, also brauchen wir hier zumindest nichts großartig drüber erzählen. Ja, NSA und Amerika und alles Böse. Und jetzt ist auch noch unser Innenminister zu den übergelaufen und hat gesagt, ey, ihr da drüben, zeigt doch mal, was ihr da habt. Oh, ihr zeigt mir ein weißes Blatt Papier. Ja, nee, ist alles super. Ist alles toll. Liebe deutsche Bevölkerung, alles ganz toll. Ja, davon abgesehen, dass der BND, also dass die NSA beziehungsweise überhaupt die Nachrichtendienste der USA ziemlichen Zugriff auf unseren BND haben, aufgrund noch damals nach dem Krieg, musste ja irgendwie überprüft werden. Deswegen, ja, damals nach dem Zweiten Weltkrieg musste ja irgendwie nochmal überprüft werden, ob denn Deutschland sich da ordentlich entwickelt. Und
wie auch brav seid.
Genau, ob wir nicht zum Kommunismus uns überdrängeln, und deswegen hatten die USA da spezielle Gesetze tatsächlich, also diese Gesetze wurden verabschiedet, und seitdem hat die NSA und CIA und so weiter ziemlich gute Zugriffe auf im deutschen Bereich. Davon abgesehen gibt's dann eben noch so in Südhessen noch irgendwelche Stationen, wo dann eben noch die restlichen Alliierten umherwandeln, und da gibt es eben auch Servergebäude. Und da darf man sich dann eben mal überlegen, der BND wollte direkt nach dieser NSA-Affäre sogar diese Online-Durchsuchung weiter ausweiten. Vorratsdatenspeicherung.
Hab ich ja nicht umbenannt. Hä? Was? Das heißt ja nicht mehr Vorratsdatenspeicherung, sondern Mindestspeicherfrist.
Genau, Mindestspeicherfrist, so. Genau. Ja, genau. Wir müssen jetzt immer von der Mindestspeicherfrist reden, im Klartext, Vorratsdatenspeicherung. Kommt auf selber raus, ist dasselbe, hat sich nur umbenannt, und das ist ja ein witziger Gag. Ich hoffe, dass das geht nicht durch, sagen wir mal.
Ich frage mich, wann denen die neuen Namen ausgehen.
Ach, weißt du, wir hatten schon Leute, wir hatten Ausländer, wir hatten Leute mit Migrationshintergrund, denen fällt immer irgendwas ein, ja? Oder jetzt haben wir hier untere Schicht. Also früher nannte man das einfach die Unterschicht oder die Assis. Ja, heutzutage nennt man das. Wie heißt er denn? Bildungsferne Schichten. Ja, also ja,
da würde ich mich mehr verarscht fühlen als von unterer Schicht oder so.
Richtig, dadurch, dass du eben so ja, immer so irgendwelche speziellen Worte da verwendest oder spezielle Bezeichnungen, fühlen sich weder die Leute, die es aussprechen, ernst dabei, wenn sie etwas über diese Personengruppe aussagen, als die Leute, die wirklich betroffen sind und dieser Personengruppe angehören und sagen, ja, das bin ich eigentlich nicht, beziehungsweise das ist einfach ein beschissener, also ein bekloppter Begriff dafür. So, also, wir hatten ja die großen ACTA-Demos vor 2 Jahren und theoretisch, vor zwei oder 3 Jahren, und theoretisch könnte, 2011 glaube ich war das, und theoretisch könnte das jetzt wiederkommen. Merke, 27. diesen Monats, 27. ist zumindest in ganz Deutschland, ich glaube aber auch global, die Stop Watching Us Demo Aktion bla. Und da gibt's unter anderem Städte wie Berlin natürlich, wie Köln, wie Mannheim, wie München und noch ganz, ganz viele andere, die ihr euch gerne da angucken könnt, die es da in dem verlinkten Beitrag später in den Shownotes gibt. Und ich habe mich schon mal mit der Piratenpartei Bochum Dame unterhalten, und die meinten so, ja, ist alles hier in Arbeit, aber am 27.07. gibt's da noch andere Demos, und da müssen wir gucken, und das Ordnungsamt, und wir haben im Moment auch ein paar Probleme, und in Dortmund soll's angeblich auch noch eine geben. Also hier ruhrgebietsmäßig hoffe ich mal, dass ich auch hier abgedeckt werde, weil ich habe keinen Bock nach Köln zu fahren. Nur wegen einer Demo.
Aber Köln ist schön.
Ja.
Ich war da ja vorletztes Wochenende.
Ja, das heißt ja nichts. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es in der Schweiz aussieht. Also wenn du Köln als schön bezeichnest, dann musst du echt depressiv sein. Also das ist...
Ach.
Ja. Nee, also zumindest so innenstadtmäßig ist das grenzwertig. Weil von außerhalb ist jede Stadt schön, ja. So, solange du im Wald bist und nichts hörst, ist alles super. Nee, also, mitmachen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich weiß nur noch nicht wo. Also ich weiß nur noch nicht, wo genau eben die hier in der Nähe stattfindet. Und wenn ich ganz bekloppt bin, nehme ich sogar mal mein Mikro mit und mache hier eine riesen Mega-Aktion und eine ganze Sendung darüber, wie die Demos da gelaufen sind. Aber ihr werdet es ja selber irgendwie erfahren, hoffentlich. Weil ihr ja selber dort seid. Ansonsten haben noch mehrere Leute vorgeschlagen, die eben aus dem Zirkel sind, so von wegen, wir organisieren jetzt mal eine Demo so ungefähr, oder wir organisieren mal ein paar Aktionen. Es gibt noch den sogenannten Paperstorm, den man machen kann. Das Witzige ist, Paperstorm, das kommt, ist eigentlich die neue Formulierung für Flugblätter. Und ja, es ist ja nichts anderes. Ja, das haben damals...
immer diese neuen Namen.
Ja, aber es klingt doch cooler, oder? Ja, wir machen jetzt mal einen Paperstorm. Jawohl, wir drucken einfach das Internet aus und schicken es bei den anderen alten Leuten da rein. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Aber es ist Papier. Also,
Ja, ich werde es mal machen. Ja, ist immer noch besser. Also es ist Spam in der im Real Life. Ja, das ist auch schön. Aber es ist nützlicher Spam, weil
Ich vermisse ja immer noch den Spam-Filter für den Briefkasten, weil da kommen immer so Zeitungen, die ich nicht abbestellen kann.
Die du nicht abbestellen kannst?
Ja, da ist kein Unsubscribe-Link drin.
Ja, ich sag, nicht jede Zeitung ist wie YouTube aufgebaut. Also, mitmachen. Paperstorm ist kurz gesagt, wenn ihr irgendwelche Texte habt, die besonders sind. Es gab vom Freitag, glaube ich, den einen oder anderen Text, den ich da gesehen hatte, die gar nicht mal schlecht waren und die das Ganze ganz gut beschreiben und die auch dafür mehr oder weniger gemacht sind, dass man sie ausdruckt und bei anderen in der Umgebung in die Briefkästen wirft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich weiß, wie die Demo hier in der Umgebung ist, ja, mal gucken. Ja. Muss man, wird dafür erstmal zumindest im Netz auf jeden Fall erstmal stark Werbung gemacht. Und dann schauen wir mal. Ja. Also das zu dem Thema. Weiß ich nicht, hast du davon irgendwas gehört bei euch in der Schweiz oder seid ihr auch davon nicht betroffen?
Noch nicht.
Weiß ich nicht.
Weil ich habe das Problem, dass ich die letzten Wochen echt vieles nur halb mitgekriegt habe. Weil ich mangels Zeit den RSS-Reader mehr überflogen als gelesen habe.
Ja, wie man das halt so kennt.
Ja, oh, habe ich das immer alles gelesen, aber ich hatte ja so wenig Zeit und ich habe immer noch ganz viel ungelesenes Zeugs da drin.
Eieiei, ja, dann hol das mal nach.
Ja, ich nehme mal eine Woche Urlaub und lese meinen RSS-Reader mal wieder leer.
So, nächstes Ding. Hemlis. Hemlis ist ein schwedisches Wort und bedeutet Geheimnis. Und Hemlis ist, also Hemlis.is, ist ein Projekt, ich glaube sogar von einem der Pirate Bay Macher, also zumindest sah er so aus wie einer der Pirate Bay Macher. Ich nagelt mich nicht drauf fest, könnte durchaus sein, muss aber nicht. So. Und zwar, was ist daran jetzt so toll? Hemlis soll komplette Kommunikation verschlüsseln auf dem Smartphone, weil alle suchen ja irgendwie nach einer WhatsApp-Alternative, in der man Sachen gut verschlüsseln kann und die auch noch dazu gut aussieht. Bei Hemlis scheint das wohl der Fall zu sein. Ich habe mir das angeguckt, das sieht wirklich nicht unschön aus, das kann man echt nicht sagen. Die haben über Kickstarter eine Aktion losgetreten, eben, hey, wir wollen Hemlis gründen und das soll alles total secure und schön aussehen und super sein und toll und so. Und dafür brauchen wir euch und dafür müsst ihr mal so 175.000 mussten sie, glaube ich. Nee, 100.000. 100.000 Dollar sollten zusammenkommen, 150.000 oder beziehungsweise 152.300 sind zusammengekommen. Und das ist schon nicht schlecht. 150% und 150.000 Dollar, die da verarbeitet werden. So, die Sache ist jetzt, es gibt einen Blog von Sam Tukes und der ist vom FSFE, von der Free Software Foundation Europe. Und die haben dann gesagt, das hört sich alles super schön an und das sieht auch alles ganz toll aus. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das Ding nur, dass das offiziell angegeben worden ist, so much open source as possible oder open source as possible. Ja, was so ein bisschen, what we really want people to understand, however, is that open source in itself does not guarantee any privacy or safety. Ja, also das ist eine Aussage von den Typen. Was nicht unbedingt schön ist. Mhm. Weil, Open Source ist eben genau das Gegenteil. Open Source ist, wir können kontrollieren, erstmal, was mit unseren Daten passiert, wie das ganze Ding läuft. Und davon abgesehen, können wir sogar noch, theoretisch das Ding forken, wenn es sogar noch gut ist. Und wir können da können Probleme, also wenn irgendwelche Bugs oder sowas auftauchen, die User merken es als erstes oder die Entwickler, die damit zu tun haben, merken es als erstes. Und wie war das, vier Augen sehen mehr als zwei. Und das ist nicht nur da der Fall, sondern es gibt da deutlich mehr als nur vier Augen, die dann eben auf solche Open-Source-Bereiche ein Augenmerk legen auf solche Open-Source-Apps. Ne? Siehe Diaspora, damit das auch alles sicher ist, gibt es dann eben halt eine Überwachungsmaschinerie von mehreren Entwicklern, die guckt, dass das auch alles in Ordnung ist und dass da irgendwie keine Daten abgefluxt werden und sowas. Deswegen ist zum Beispiel Geraspora auch auf GitHub, ja, also fast der komplette Geraspora-Code, also der Code.
Meine auch.
Ne, genau, solche Sachen, damit man eben reinkommen kann, dass alles läuft.
Die ich selbst eingebaut habe, sind da auch mit drauf. Also es ist nicht viel, es ist hauptsächlich das Logo und noch ein bisschen in der Sidebar für die Spenden.
Ja.
Aber
Es reicht ja, aber es ist ja, ne, trotzdem
ist halt, zu nachvollziehen, ist halt alles schon da schön. Und auch verlinkt auf dem Pod.
Ja, finde ich immer gut, weil man dann immer so zumindest meint, man hätte die Kontrolle darüber, was denn da auf dem Pod läuft. So, also, deswegen, ich habe dir diesen Beitrag rausgesucht, aus dem einfachen Grund, passt auf bei solchen Versprechungen so von wegen, es soll total toll und sicher sein und so weiter. Das könnte, Hemless könnte tatsächlich ein Beispiel sein, wie es eben am besten nicht funktionieren sollte, nämlich nicht Open Source ist ganz schlecht. Wenn, muss so ein Ding Open Source sein, sonst kann man das ziemlich vergessen. Weil da kann ja sonst was eingebaut sein. Gut, weiter geht's. Elias Schwertfeger, den wir öfters mal auch im Community-Bereich angesprochen haben und der immer durch seine sehr, sagen wir mal, brisante Art der Erzählung und des Ärgernisses, ja, also es macht schon Spaß, seine Sachen zu lesen, weil er das durchaus sehr witzig rüber rantet. Aber im Grunde genommen hat er sich jetzt mal Identica vorgenommen. Und zwar hat Identica ja vor kurzem die Umstellung passiert von normalem Statusnet zu Pump.io, wo keiner genau weiß, was soll das eigentlich? Und er hat dann mal in so, ich glaube, 9 Punkten oder was wunderbar zusammengefasst, warum diese Umstellung von Identica zu Pump.io überhaupt nicht, aber so gar nicht und überhaupt nicht funktioniert hat. Zum Beispiel also normalerweise 11 Punkte sogar, hat er wahrscheinlich gerade nochmal welche nachgeschrieben. Der Punkt ist, dass der Kern des Ganzen ist, wenn man von einer Software auf die andere wechselt, dann sollte man ja irgendwie so zumindest sich was überlegt haben, okay, wir haben ungefähr dieselbe Anzahl an Features oder vielleicht sogar noch bessere Features, Dinge sollten besser laufen, das Redesign sollte benutzerfreundlicher sein als das davor, einfacher zu bedienen sein, wie gesagt, mehr Features, mehr Sicherheit, mehr, was weiß ich nicht, aber einfacher aufzusetzen, all solche Geschichten. Also eigentlich alles positive Sachen. Kann man von Pump.io jetzt nicht behaupten, weil in der neuen Identica-Version gibt es keine API. Weil braucht man ja nicht. Wofür denn? Wer braucht denn eine API?
Hat man doch bei Diaspora gesehen, die brauchen keine API.
Genau, die überleben auch 2 Jahre. Und so wird es wahrscheinlich mit Pump.io auch bergab gehen. Ne? Die überleben auch noch 2 Jahre und dann hat sich das. Die haben ein komplettes Redesign gemacht, was sich so stark von dem anderen unterscheidet, dass man überhaupt keinen Überblick mehr hat und wohl auch nicht so intuitiv ist, dass man jetzt mal da eben reinkommen könnte in dieses Redesign.
Also mindestens die Oberfläche ist aber Diaspora übersichtlich.
Ja, das stimmt wohl. Aber das, ja, das stimmt. Ansonsten gibt's noch solche Sachen zu beklagen, wie der Server ist wahnsinnig langsam. Das soll natürlich nicht passieren. Wie gesagt, ich meine, normalerweise arbeitet man erstmal so die ganze Software durch und fertig und setzt sie dann auf dem Produktivserver auf. Aber das war wohl nicht der Fall. Man wollte sofort umsteigen. Warum auch immer. Ja, normalerweise ist so ein Running-Server, so ein Produktivserver eigentlich keine Art und Weise, wie man developt. Also das soll jetzt keine Demo-Seite sein, so von wegen, hey, wir entwickeln mal da live dran. Das soll eben nicht passieren, normalerweise. Ja, sonst wäre ja Johnny Diaspora der absolute Testpot gewesen. Jetzt mal. Und ja gut, es gibt immer noch viele Punkte, die an Johnny Diaspora nicht funktionieren, aber das ist ein anderes Thema. So, wie gesagt, der Server ist deutlich langsamer geworden. Es ist alles vollgestopft mit JavaScript. Das heißt, Code wird bei euch auf dem Rechner ausgeführt und dadurch dauert die Ladezeit der Webseite deutlich. Ja, und
wenn man keinen performanten Browser hat, ja.
Oder keinen ordentlichen Rechner. Das geht natürlich auch.
Ach so, es gibt noch Leute ohne ordentlichen Rechner.
Ja, ich meine so kleine Netbooks oder so, ja, da läuft dann so ein Mini-Mini-Mini-Linux drauf vielleicht oder ein Windows XP. Da läuft dann noch ein Windows XP drauf und dann möchte man gerne diese Seite ansteuern und das Ding freest. Das ist auch nicht schön. Ansonsten viele Kernfunktionen, die Identica früher hatte, wahrscheinlich solche Sachen wie Umfragen, denke ich mal, oder ganz normale Tweets, damals eben Tweets beziehungsweise kleine Nachrichtenposts absenden, funktioniert eigentlich größtenteils überhaupt nicht. Und es gibt auch keinen Abmelden-Knopf, was ganz toll ist, weil ich meine, wenn man sich ja bei einem Ding abgemeldet hat, dann wird man keine Verbindung mehr aufrechterhalten, aber das gibt's so nicht, sondern man muss den Browser erst schließen oder was auch immer, irgendwelche Geschichten muss man da anstellen, um endlich dann abgemeldet zu werden von Pump.io. Und das geht natürlich erstmal überhaupt nicht.
Also zu diesem Abmelden-Problem, da war auf der Siegin so ein schöner Talk drüber, da ging es auch um eine Ruby-App, und zwar um dieses Vorträge-Sammel-Ding, was die da überall benutzen. Und da hat der Typ auch sich gefragt, ja, wie melde ich mich denn jetzt hier ab? Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst einfach das Cookie löschen, weil die gesamte Session ist im Cookie drin verschlüsselt. Gut und recht. Blöd ist nur, dass der Schlüssel mit auf GitHub submitted war. Also das ist so, man konnte dann halt das Cookie entschlüsseln, die User-ID auf Admin ändern und wieder verschlüsseln und das Cookie wieder in den Browser reintun und dann war man Admin. Ja, ganz toll, so, wenn man Private Keys auf GitHub committet.
Ja, also Open Source hat auch da mal seine Grenze gefunden, das ist richtig, ja.
Eben, also mein Pod ist komplett auf GitHub bis auf die Configs mit dem Passwort und zur Datenbank und so drin.
Ja, ist auch irgendwie nachvollziehbar, finde ich. So, okay, also. Anderes Thema, neues Thema, und zwar das letzte dieser Rubrik. Arc OS ist ein, ja, wollen wir sagen, Betriebssystem für das Raspberry Pi, was demnächst kommen soll oder in Arbeit ist oder schon fertig ist, was auch immer. Und es soll wahnsinnig viele Tools mitbringen, wie unter anderem Webhosting über Nginx, MySQL, WordPress, Drupal, das soll alles da drin sein. Und E-Mail soll da direkt schon vorinstalliert sein. Und XMPP soll da so drüber laufen. Und OwnCloud soll da drüber laufen. Und Diaspora soll da auch irgendwie drin und drüber laufen. Und überhaupt und so fort. Und ganz toll. Und so war die Idee, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also es wird jetzt irgendwie auf jeden Fall stark dran gearbeitet. Die erste Beta ist wohl auch schon, ist wohl schon draußen, wenn ich das so richtig sehe. Oder vielleicht spinnen die auch nur die ganze Zeit hier rum. Es hört sich wahnsinnig toll an. Das Ganze soll auf dem Raspberry Pi laufen, was ich hier auch liegen habe, wo ich auch am Überlegen bin, was mache ich mit dem Scheißding jetzt eigentlich? Und es gibt so viele Möglichkeiten. Und das wäre zum Beispiel ein super Ersatz, hier dieses Arc OS oder Arcos, das auf dem Raspberry Pi zu spielen und dann zu sagen, hier, das hänge ich dann mal an meinen Router dran, so ungefähr. Und der macht mir dann mal das alles fertig. Und ich stelle mal alle Sachen ein und habe dann hier eine kleine Freedom Box Alternative, günstig, einfach und schnell. Ja, weil, also schnell. Schnell über das Raspberry Pi ist vielleicht die falsche Herangehensweise, aber es zeigt schon, wenn, wie gesagt, die Diaspora auf Debian endlich implementiert ist und funktioniert und die ganzen Ruby-Gems da auch oben sind, bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir wahnsinnig schnell, wahnsinnig toll Diaspora auf ArcOS installieren können auf dem Raspberry Pi und dass es dann läuft. Einfach läuft, so wie es soll.
Toll.
Ich freue mir ganz ehrlich und ich bin gespannt, wie das da weiter läuft. Ich werde mal den Blog auf jeden Fall abonnieren, nicht, dass ich das vergesse. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie standardmäßig es benutzen alle Twitter Bootstrap. Gibt's nicht irgendwie was anderes?
Nee, das ist das neue Internet. Das neue Internet basiert auf Twitter Bootstrap.
Ja, das ist so ein bisschen
wie... Die Webseiten werden in Zukunft alle gleich aussehen.
Ja, so habe ich auch das Gefühl, leider. Das ist ja schrecklich in einigen
also Bereichen. Also unser neuer Shop in der Firma basiert auch auf Twitter Bootstrap. Aber Twitter Bootstrap ist halt einfach toll. Das muss einer ihnen lassen. Das funktioniert einfach und sieht gut aus.
Das ist ja echt zum Kotzen.
Ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine Webseite gebaut hast.
Ja, aber ich bin gerade dabei. Ich arbeite gerade dran. Ich bastel gerade mit Flask rum, aber das können wir vielleicht am Ende der Sendung vielleicht noch ganz kurz erzählen.
Ja, dann schau dir mal Bootstrap an. Das macht
Spaß. Ich habe mir Bootstrap angeguckt. Ja. Es ist zwar ganz toll, aber es ist, oh nein, alle nutzen es. Das ist zu verzweifeln. Alles sieht gleich aus. Jede Seite sieht gleich aus. Egal. Aber das Witzige ist ja, die Diaspora ist ja auch mal basierend gewesen auf Bootstrap. Oder sogar. Ja, aber nicht mehr auf den aktuellsten Versionen, glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben so stark angepasst. Müsste man mal gucken. Wie gesagt, ArcOS könnte eben die neue Alternative zur Freedom Box sein. Vielleicht aber auch nicht. Das wissen wir nicht. Probiert's aus, guckt's euch an und wie gesagt, ich abonniere jetzt erstmal hier gleich den Feed. Und wir können erstmal die Kategorie wechseln, wenn du gerne möchtest.
Während du den Feed abonnierst, ja.
Genau, währenddessen. Ja, da geht das.
Neues aus der Community.
Ja, und da sind wir auch schon wieder in der letzten Kategorie jetzt. Also ja, für diese Sendung.
Also ich habe so das Gefühl, wir gehen heute wahnsinnig schnell. Ja, das ist gut in der Zeit.
Du warst am Anfang auch wahnsinnig gestresst. Also Ein Thema nach dem anderen. Zack, zack, zack.
Ja, hör mal, wir wollen uns hier nicht mit irgendwelchem Gemüse aufhalten. Dann muss hier alles durchgehend laufen. Und deswegen machen wir jetzt direkt das nächste Thema. Das freie Magazin, das ihr ja auch hoffentlich alle kennt. Und wenn ihr es nicht kennt, dann beschäftigt euch mal ganz doll damit. Das freie Magazin ist nicht nur lizenziert unter Creative Commons und ist eigentlich nichts anderes als ein PDF-Magazin, was ihr euch runterladen und sogar theoretisch ausdrucken könnt, sondern es ist ein vor allem Linux-bezogenes freies Magazin, Open Source und freie Software und so wird da sehr schön mal aufgedröselt. Viele sehr coole Tipps sind dabei, eben nicht so einfache Tutorials, wie baue ich mal eben kurz einen Webserver auf, weil die gibt's im Internet genug, sondern wirklich mal so speziellere Sachen, so wirklich Sachen, die einen Mehrwert haben. Und das freie Magazin wird eben von freien Leuten unter einer freien Lizenz vergeben, wahrscheinlich auch noch unter einem freien Betriebssystem, weil das Ding wird nämlich mit LaTeX geschrieben. LaTeX, ja, jetzt geht's los. LaTeX geschrieben. Das ist eine, ja, wie soll man sagen? Es ist eine Programmiersprache, kann ich sagen, nee, oder? Textsetzungssprache. Also eine Sprache, also so, wo man Zeichen miteinander verbindet, um bestimmte Effekte zu erzeugen, wie zum Beispiel fettgedruckte Schrift und solche Geschichten. Ja, genau. Oh, das hört sich gut an. Textsatzsystem. Nur da kann sich dahinter keiner mehr was vorstellen. Also
es ist ja, weil man heute nicht mehr viel von Textsatz weiß, aber
nee, weil man das auch nicht mehr großartig macht. Heute macht man seinen Writer auf und gibt dann einfach ein, markiert und macht auf Fett. So.
Ja, aber bis man einmal genug vom Writer hat und auf LaTeX wechselst du wie ich.
Zum Beispiel, genau. Aber da muss man LaTeX erst beherrschen und das dauert seine Zeit.
Das habe ich dann schnell gelernt.
So, warum ich das jetzt eher erwähne, also die suchen einen Layouter. Also jemand, der eben LaTeX kann, sollte er zumindest so ein paar Grundkenntnisse haben. Er sollte sich natürlich auch ein bisschen mit der Software, also mit Subversion auskennen. Das ist ein Versionierungstool. Das heißt, wenn ihr normalerweise nutzt man das für Code, also so wie Git auf GitHub. Ja, das heißt, man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein neues Stück Code und das möchte ich jetzt in dieses Projekt mit übertragen und ich arbeite mit vielen Leuten zusammen. Ja, da ist es blöd, wenn jetzt alle auf einmal in einer Datei rumwuseln. Und deswegen hat man dann eine Organisation, die sagt, okay, du jetzt erstmal nicht, sondern der andere fügt jetzt erstmal seine Informationen dazu, dem Code hinzu und dann du und ihr könnt dann eben den Code noch viel einfacher kopieren und so weiter. Das ist Subversion, das ist SVN, das ist Git. Sowas.
Das ist das Tolle an LaTeX. Es ist einfaches TXT. Das kann man dann so schön in den SVN oder Git schmeißen.
Richtig. Das ist ganz toll, weil dann kann man eben zusammen da sogar dieses Magazin zusammenbauen. Also es ist schon nicht nur vom Inhalt ein nerdiges Magazin, sondern von dem ganzen Umfeld auch.
Dann damals meine LaTeX Projekte sogar dann so gemacht, dass mein Bildserver, mein Schränkinst, das automatisch immer bei jedem Commit gezogen hat und schnell gebildet hat. Und da hatte ich immer ein aktuelles, fertiges Exemplar da bereit und konnte dann meinem Lehrer einfach nur noch den Link zu diesem Dokument geben und sagen, hier kannst du immer das aktuelle runterladen als PDF.
Cool.
Voll toll. Sehr cool.
So, also, wenn ihr Layouter seid, also wenn ihr euch ein bisschen mit LaTeX oder Subversion, obwohl man das alles lernen kann, da sagen sie ganz klar, das ist nicht unbedingt nötig, ist natürlich schön, wenn ihr es könnt, aber ist nicht unbedingt nötig, man kann sich da auch reinarbeiten, das ist nicht das Problem. Aber was ihr mitbringen solltet, ist auf jeden Fall Zeit. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist das richtige Augenmerk für Gestaltung, wie Beiträge aneinander gekettet werden und Bilder ordentlich eingefügt werden, so dass der Text ordentlich umbricht und all solche Geschichten. Da solltet ihr ein Augenmerk für haben. Und deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, ganz viel Freizeit habt und während ihr da eure Layouts bastelt, dann noch The Radio CC hört, dann könnt ihr das doch tun und meldet euch einfach da mal. Und wir wollen das einfach nur weitergeben, weil nicht nur, weil wir wissen als freies Projekt, wie schwierig es ist, als freies Projekt zu überleben. Und das sind halt immer die Leute, die mitmachen, ob es jetzt Benjamin ist, ob jetzt Faldren ist oder sonst irgendwer. Hätten wir die alle nicht, sähe das hier ganz schön staubig aus und deswegen brauchen eben die vom Freies Magazin da auch meiner Meinung nach unsere Unterstützung, da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu machen. Also meldet euch da.
Ja.
Dann, meine Damen und Herren, Diaspora Visual. Grundsätzlich wurde das ja, glaube ich, von dem werten Kollegen Faldran zusammengebastelt. Ne? Diaspora Visual zeigt an, welche Sachen reshared hat, so dass ihr dann eben eine allgemeine Übersicht darüber habt, wer welche Sachen reshared hat und wie oft euer Beitrag reshared worden ist, weil es da ja im Diaspora-Code selbst immer noch so ein paar Probleme gibt. Es gibt dann eben schon überarbeitete Versionen von diesem Code. Zwar hat Faltran immer noch den Ursprungscode auf seinem Server, den man auch immer noch benutzen kann, wo das auch immer noch funktioniert. Wer jetzt aber sagt, ich hätte schon ein bisschen was fürs Auge, der kann sich da alternative Versionen ansehen. Ich glaube, rsv.diapod.net hat ebenso eine Alternative. Und der hat jetzt ein Lesezeichen, ein Bookmarklet zusammengebastelt, womit ihr dann ganz schnell Beiträge einfach mal eben Beiträge in diesem Diaspora Visual euch anzeigen lassen könnt, so dass ihr sehen könnt, wer das Ding schon reshared hat, wie oft, warum und wieso und weshalb und mit wie vielen Likes das im Allgemeinen besetzt worden ist.
Ja.
Dann gab's noch eine Diskussion darüber, dass wir eine Tagline, eine Unterzeile brauchen für Diaspora. Und das Witzige ist, das ist jetzt einen Tag her und es ist wenige Tage her, dass die Diaspora Foundation eine Unterzeile eingefügt hat. Also wirklich diasporafoundation.org hat bereits eine Unterzeile und die nennt sich The Online Social Network, also Welcome to Diaspora, the only social net a world where you are in control. Online? The online social world where you are in control. Ja. Genau so. Ja, genau so. So, und da gab es dann eben nochmal eine Diskussion, ob man da nicht irgendwie was anderes setzen könnte oder sonstiges. Da, könnt ihr euch dann ein bisschen. Es gab da zum Beispiel den Vorschlag, einen Moment, Diaspora socialize without privatized. Without being privatized. Ey, ich verschluck hier die halben Sätze, ist auch super. Ja, dann gab es noch ein paar andere Vorschläge und da könnt ihr euch alle gerne, ne, Diaspora, because fuck you, that's why.
Das ist ein Argument.
Ja.
Das sage ich jetzt all meinen Freunden, dann machen die alle einen Diaspora-Account.
Ja. So, das fand ich, wie gesagt, sehr witzig. Vor 23 Minuten hat Sean Tiller darauf geantwortet, well, for the most part, Diaspora has a tagline on its project site now. It's the online social world where you are in control. Was wir ja gerade vorgelesen haben. Which is pretty decent, I think. If anyone has a better suggestion, I'm all ears. Ich bin alles Ohren.
Direkte Übersetzung aus dem Englischen sind so super.
Genau, wenn ihr da noch Ideen habt, meldet euch. Ich finde eigentlich die Unterzeile, die aktuell da ist, schon ganz super. Ich finde, das sollte man so behalten. Es hat irgendwie so was Classiges. Ja. Da steckt was hinter. Ja. Da sind kluge Leute am Werk, die das sich ausgedacht haben. It's time for Deos Daily Bookmarklet. Deos hat mal wieder ein Bookmarklet zusammengebastelt. Natürlich 2 Tage vor der Diaspora Night, wie immer. Ist ja klar. Er hat das natürlich beabsichtigt, jetzt wieder hier in der Diaspora Night zu landen.
Und er hatte heute schon Angst, dass er nichts hat. Und dann ist ihm eingefallen, dass er doch was hat.
Genau. Und zwar ist er oft auf DeviantArt unterwegs. Und wenn ihr das auch seid, dann ist euch sicherlich aufgefallen, dass es ziemlich nervig sein kann, dann irgendwelche Beiträge zu basteln, wenn ihr auf DeviantArt seid. Und dann müsst ihr das immer alles so kompliziert und das Bild rausnehmen und dann die Beschreibung und so weiter noch zusätzlich einsetzen und all solche Geschichten. Das könnt ihr euch alles sparen. Weil Deos hat sich die Arbeit gemacht und hat ein kleines Skript geschrieben und hat wieder mal so ein wunderbares Bookmarklet zusammengebastelt, was ihr benutzen könnt. Ihr geht auf die DeviantArt-Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, habt dort euer Bild und dann wird das alles super sofort in einen Post zusammengebastelt und dann könnt ihr das abschicken oder noch verbessern, bearbeiten oder sonstiges, wie das halt so ist. Toll, wie der ja. Deos das halt macht, finde ich toll. Ja, ganz klasse und ich weiß schon, wer sich darüber am meisten gefreut hat, das hat er dann nämlich auch gesagt, nämlich Trolli, ja, der ja auch oft auf DeviantArt unterwegs ist. Also, ja,
ich glaube, der Faltran wird sich darüber auch freuen.
Mhm. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt habe ich hier einen Punkt, wo ich nicht weiß, worum es geht, den ich irgendwie interessant fand und den ich aber jetzt vergessen habe, deswegen schmeiß mich raus. So wichtig kann das nicht gewesen sein, wenn ich mich nicht daran erinnere. So, Moritz Strom hatte vor 10 Tagen mal sich ein bisschen darüber ausgelassen, dass er doch ganz, ganz viel Zeit, also so ganz, ganz viele Ideen hatte, was man alles machen könnte in Code und und hat so viele Überlegungen und weiß jetzt nicht, wo er anfangen sollte ungefähr und hat so wenig Zeit dafür. Ja, das ist irgendwie so ein allgemeines Problem, nicht nur was was eben Moritz angeht, sondern ja, die sitzen da, alle haben ihre super Fertigkeiten, Programmierfertigkeiten und können sie nicht einsetzen, weil sie entweder in irgendwelchen Firmen arbeiten und irgendwann mal auch genug haben, sich mit Code zu beschäftigen oder sagen wir mal, ja, nicht unbedingt, aber dass sie nicht den ganzen Tag immer nur Code vor den Augen haben wollen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Entspannung irgendwo in der Natur. Es gibt ja sowas wie Natur, da gibt's dann auch Club Mate und so. Und dann kann man sich dann da auch schön auf eine Bank setzen und den Laptop aufklappen. ja, also, da könnt ihr gerne nochmal mit Moritz ein bisschen drüber sprechen, wie das denn so ist und ob es nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, das irgendwie ordentlich aufzuteilen. Ja, dass es nicht irgendwelche Tipps gibt, die ihr ihm geben könnt oder die, ja, weiß ich nicht, wo ihr selber jetzt merkt, okay, hier, ich habe echt ein Problem mit der Zeit und so und ich will aber noch das und das Programm fertig machen. Jetzt überlege ich, wie mache ich das denn am besten in der Bahn, wenn ich in der Bahn bin, dann ziehe ich mir den ganzen Code am besten lokal drauf oder irgendwelche solchen Geschichten. Wenn ihr irgendwelche Ideen dazu habt, bitte euch beteiligen. Ist ja neues aus der Community. Dann gab es von irgendjemandem, wo ich es wieder vergessen habe, wer es war, weil war auch nicht so wichtig, hat, ich glaube, Sean war das. Sean hatte erwähnt, hey, hier gibt's eine super Anleitung für Ubuntu und wie man Tumblr in seinen Desktop integrieren kann. Das ist ein Beispiel dafür, wie man die API von Ubuntu benutzen kann. Es gibt die Web-App-API, also das Schnittstelle, die zwischen Webseiten und eurem Ubuntu funktionieren, was ziemlich cool ist, weil Google hat die wohl teilweise schon implementiert, was ziemlich cool ist, wenn ihr, es gibt so verschiedene Features, wie zum Beispiel das HUD, also das HUD, und da könnt ihr zum, oder Nachrichten, also das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Firefox aufhabt und da ist Gmail am Laufen, dann kann es sein, dass auf einmal ganz normal von eurem System das Messaging-Menü aufgeht, beziehungsweise einfach oben eine Nachricht erscheint, eine Meldung, wo drin steht, du hast eine neue Mail, obwohl du eigentlich nur auf der Webseite bist und keinen E-Mail-Client benutzt. Und so können eben diese Web-App-APIs benutzt werden, was ziemlich cool ist. Jetzt ist die Frage, wie kann man das in Diaspora integrieren, beziehungsweise wie kann man das unter Ubuntu für Diaspora vorbereiten? Und solange ist, glaube ich, noch gar keine, also das ist halt die Frage, wie man das macht, und da gibt's eine kleine Anleitung für, wie man das unter Tumblr machen kann. Mhm. Und wie gesagt, da könnt ihr euch dann mal ein bisschen schlau machen und überlegen, ob man das nicht irgendwie für Diaspora auch mal fertig machen könnte. Und vielleicht gibt's da noch ein paar Probleme, was die Schnittstellen angeht, weil eben Diaspora selber keine API besitzt. Aber warum denn nicht? Ja, es kann nur witzig werden. Wie gesagt, es gab die Anfragen von Sean und dann könnt ihr den Beitrag gerne nochmal raussuchen. Wir haben jetzt erstmal nur die Anleitung für die Web-Apps, APIs. Und ja, viel Spaß beim Rumcoden. Auch für die Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, weil so viel ist das nicht so ungefähr. So, dann TheaterX ist der Betreiber von Project Nova Componere oder Componier, Nova Componier könnte es auch sein. Sprecht's entweder, ja, Spanisch oder Lateinisch oder Englisch aus. Ist egal. Das ist, soweit ich das richtig verstanden habe, ist es ein Musikprojekt, wo es darum geht, einfach so kleine Soundschnipsel und kleine musikalische Stücke, auch klassische Stücke zusammenzubringen und dann eben unter Creative Commons zu veröffentlichen. Und da hat TheaterX, der das Ganze betreibt, hat dann Folgendes als Beitrag verfasst an die Diaspora-Community. If it wasn't for the Diaspora Community, I would have quit doing Project Nova Componere a long time ago. Ja, also er hätte das ganze Projekt schon früher eingestellt, wenn nicht die Diaspora Community schon da gewesen wäre und ihn unterstützt hätte. Was uns ja alle freut, weil nichts ist schöner, als wenn Projekte nur aufgrund einer Community aus selbstbewussten und ja, überleg dir jetzt noch ein paar positive Eigenschaften der Diaspora-Community, netten und hübschen und weiß ich nicht, und katzenfreundlichen Diaspora-Community. Es ist nicht schöner, als wenn sich dafür jemand sogar auch noch bedankt. Ja. Und der allerletzte Punkt, der vielleicht für dich vielleicht noch ganz interessant sein kann und für alle Leute, die jetzt unbedingt das POT Skript und Installationszeug sich angucken, diese Anleitung dafür, das Tutorial dafür. Mollusk hat mal nachgefragt, was denn für Backup-Möglichkeiten es für einen Pod gibt, und da gibt es eine ganze Reihe von, und sie sind alle in den Kommentaren und die wollen wir alle gar nicht einzeln aufzählen. Die könnt ihr euch angucken, wenn ihr daran interessiert seid, und dann wünschen wir euch einfach viel Spaß mit eurem eigenen Pod und meldet den doch am besten einfach mal in eurem Wiki, in dem Wiki an und aktualisiert da vielleicht mal die eine oder andere Sache, die da steht. Kann nur hilfreich sein.
Eintragen.
Genau, natürlich.
Ja,
Wir sind durch, ja, würde ich sagen.
Ja, ich habe noch einen Nachtrag aus dem Chat zu Freies Magazin. Python-Fan hat geschrieben, er hat sich da mal gemeldet und er meint, er kann zwar nicht viel, aber immer noch mehr als niemand.
Das ist cool, das ist sehr schön. Und dann hoffe ich, dass ich Moritz trotz, also ne, hier Python fand dann trotz, oder Java fand, ihn immer noch anschreiben kann, wenn ich dann wieder mal Probleme mit Python habe. Weil da werke ich ja gerade dran. Das war, ich habe es jetzt irgendwie so langsam drauf und ich benutze derzeit Flask. Warum wir das jetzt hier am Ende der Sendung erwähnen? Ganz einfach, es ist Ende der Sendung und jeder, der kein Interesse mehr daran hat, kann abschalten.
Da muss ich jetzt gleich mal schauen, wie viele kein Interesse mehr haben und schauen, wer alles abschaltet.
Ja, wahrscheinlich haben die schon vor 5 Minuten abgestaltet, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist langsam Schluss. So, ja, nee, Flask ist wohl ein sehr, sehr schönes Framework, so ein bisschen wie Django, also so alternativmäßig zu Django, so ein Web-Framework, was ziemlich cool ist. Ich arbeite da gerade ein sehr cooles Tutorial für durch. Es gibt da so ein Flask-Mega-Tutorial, wo erstmal so, wo ihr euren eigenen kleinen Blog baut und ihr ja, dann einfach mal anfangt mit Python daran zu gehen und wie diese Elemente zu funktionieren. Ihr solltet natürlich Python können, bevor ihr da irgendwelche Sachen anfangt. Und da gab es letztens auch jemand, der gefragt hat, hey, wie kann ich denn in Python, wie kann ich denn am besten Python lernen? Ich würde das gerne jetzt mal lernen und wo soll ich denn anfangen? Ich kann nur, ja, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen soll oder kann, aber ich habe es dadurch gelernt, sagen wir mal, eigenständig, was schon sehr, sehr schwierig war. Und zwar Learn Python the Hard Way.
Ich ja, bitte? Soll dir sagen, das Tutorial ist mit vom Müll vom Python Fund.
Welches Tutorial?
Hat er nicht geschrieben. Er hat nur geschrieben, sagt Dennis, das Tutorial ist Müll.
Das Flask Mega Tutorial oder was? Ja, ich kenne das. Ich schaue mir doch nur an, wie er einige Sachen da gemacht hat. Also es ist doch nicht so, als würde ich da jetzt wirklich alles stumpf wieder abtippen. Natürlich ist es dann Müll, weil man nicht selber überlegen muss.
Ja, und ich das so Flask Mega Tutorial.
Ja, ich weiß schon, was er meint. Es ist, ja, ich meine, um so einen Einblick zu kriegen, was für Möglichkeiten es gibt, einfach nur so beispielhaft finde ich es eigentlich ganz gut so. Es ist wie Beispielcode, nur eben mit mehr Kommentaren als nötig. ja, ist so. Also ich würde, das ist jetzt kein Tutorial, was ich jetzt jedem empfehlen würde, macht das nach, sondern guckt euch das an, weil es interessant ist, wie manche Sachen da umgesetzt werden. Es ist so Beispielzeug und dann kann man sich noch mal ein bisschen näher in die Docs reingucken. Das ist schon ganz hilfreich. So, wo Python Fund mir wahrscheinlich jetzt auch wieder besprechen wird, ich kann Learn Python the Hard Way. Das ist auch so eine Anleitung, wie man Python lernt. Kann ich erstmal, sagen wir mal, ja, empfehlen. Wie gesagt, ich kann einfach es nur erwähnen. Empfehlen kann ich es tatsächlich nicht unbedingt. Es kommt immer auf die Art und Weise an, wie weit man ist, was das Lernen, also was die Eigenständigkeit angeht, weil es war für mich wahnsinnig schwierig, diese 52 Lektionen durchzuhalten und sich dann auch mit vielen verschiedenen Sachen zu beschäftigen und an manchen Punkten war es dann zu kompliziert, wo er gesagt hat, ist total einfach, jetzt machst du mal das einfach selbst. Ja, und auf anderen Punkten hat er gesagt, jetzt wird's total schwer und ich habe da gesessen und habe gedacht, nein, jetzt wird's total einfach, ich mach das mal eben fertig. Also das kann man durchaus sehr, sehr in vielen verschiedenen Grautönen sehen. Wie gesagt, ich habe es dadurch gelernt und probiert es einfach aus. Und wenn es nichts für euch ist oder wenn ihr das Durchhaltevermögen einfach nicht habt, dann holt euch tatsächlich einfach mal ein ordentliches Buch von O'Reilly zum Beispiel. Die scheinen sehr, sehr gut zu sein. Weiß nicht, Python von Kopf bis Fuß, wo es sehr spielerisch gemacht wird, wenn man eben noch nicht so tief in diesem Programmierbusiness drin ist. Business, oh mein Gott, als wäre ich jetzt im Programmierbusiness drin. Nein, aber ich werde mit den Fertigkeiten, die ich jetzt mal so langsam mir aneignen möchte, auch was Django später angeht, möchte ich vor allem LambdaCast weiter nach vorne bringen. Das soll ordentlich gepusht werden, da soll was hinter sein. Ich möchte das selber später mal benutzen mit ganz, ganz vielen Features, wie zum Beispiel so eine archive.org-Integration oder sowas. Ganz, ganz coole Sachen sollen dann passieren. Wird alles ganz toll.
Hast du eigentlich mitgekriegt, dass wir Pull-Requests gekriegt haben?
Wir haben Pull-Requests gekriegt? Moment.
Ja, die haben ja schon gemerged und sind schon online.
Was war das denn?
Wegen den Download-Links war irgendwas.
Wie, die sind schon online? Die sind schon auf Rack?
Ja.
Ey, cool.
Schon gemerged, ja, alles
online. Du bist wieder flink wie ein Fuchs. Ja, und
also den ersten habe ich sofort gemerged, den zweiten, aber irgendwie, der wollte nicht mergen. Aber irgendwie ist GitHub kaputt im Chrome, im Firefox ging es dann.
Hahaha, das hört sich echt toll an.
Das neue Interface von denen macht irgendwas kaputt.
So, jetzt hat man aber
bei mir. kann zum Beispiel auch nicht mehr die Branches umschalten und so ein Kram. Ja?
Schmidtlauch. Ja, Trolli Schmidtlauch war das. Mhm. Olli Schmidtlauch, danke. Also ganz klar, danke, vielen, vielen Dank dafür. Wenn, wie gesagt, wenn da Leute Bock haben, Olli Schmidtlauch, ja, denke ich mal. Wenn da Leute noch dran Spaß haben, da mitzuarbeiten und so weiter, meldet euch einfach. Wir sind inzwischen, also meldet euch einfach am besten bei mir per E-Mail oder eben per Diaspora geht's natürlich auch. Nicht per privater Nachricht, weil das nicht erlaubt ist. Aber ihr könnt gerne, wie gesagt, sich euch irgendwie bei uns melden in irgendeiner Form. Und dann können wir gerne mal so eine kleine Coding-Session machen. Ich habe mich, wie gesagt, mit Django selbst noch nicht so viel beschäftigt, aber dadurch, dass ich jetzt so Python-mäßig so ein bisschen den Überblick bekommen habe, auch durch Flask, was ich, wie gesagt, jedem ans Herz erstmal legen kann, wenn er ein kleines Webprojekt startet. Vielleicht auch nicht komplett, aber ein bisschen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, meldet euch einfach mal, wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir wirklich mal so eine kleine, dann hole ich mir einen Kasten Mate und dann wird es hier ganz spaßig. Ich glaube, das mache ich morgen. Ich fahre morgen in den Laden und hole mir einen Kasten Mate. Ich habe da Durst drauf. Sven,
komm. Ja, dann viel Spaß.
Jo. Okay, das soll's gewesen sein. Wir waren nerdy genug, würde ich sagen. Wir haben unseren Soll erfüllt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Sendung, habt einige Informationen aufgreifen können. Ich hoffe, wir haben nichts großartig Wichtiges vergessen, weil wir diesmal Facebook und Twitter so ein bisschen außen vor gelassen haben. Wir wollen ja immer irgendwie was aus den Alternativen machen. Ja, zwischendurch ist mal ganz wichtig zu wissen, wer der Feind ist, ja, und warum. Ja, doch, wenn Leute irgendwie neu einschalten oder so, dann hat das immer einen Vorteil. Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass ihr die Diaspora Night und auch den Linux Lounge weiter nach außen tragt, ja, so, weil ich merke schon, also zum Beispiel auf Nerdpol würde ich mir ja wünschen, Zwinker, dass man irgendwie einen kleinen Bereich oder sowas macht, irgendwie noch außen in der Seitenleiste, so von wegen, es gibt auch einen coolen Podcast, ja, irgendwie solche, wenn ihr selber einen Pod betreibt, so für private Zwecke oder so, und ihr da irgendwie so ein bisschen auf unseren Podcast drauf aufmerksam machen wollt, also auf unsere Sendung, dann könnt ihr das tun, nicht nur über ganz normale Beiträge oder mit Erwähnung dann an uns, sondern ihr könnt das eben auch bei euch im Pod mal integrieren oder sowas. Ihr habt da ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich hoffe, die wisst ihr zu nutzen, weil wir haben ja schon
das
gehört.
Das Doofe an dieser Seitenleiste ist, die wird immer voller.
Ja, dann werf einfach unwichtige Dinge raus, wie die Anzeige von den Kontakten oben oder so.
Ja, eigentlich müssen wir, ich habe diesmal verpeilt, vorher Werbung zu machen. Aber
das ja, ist ich habe einen Tweet abgesetzt, das müsste reichen.
Ja, aber weil wenn wir selbst Werbung machen, dann flutscht das durch alle Streams durch und alle sehen das und das wirkt viel mehr, als wird das da immer in der Seitenleiste ist, weil dann vergisst man.
Genau. Wie gesagt, wenn ihr da mal Lust drauf habt, das irgendwie, man könnte das ja auch irgendwie einbinden, so wie man das Eurozeichen eingebunden hat unter Geraspora. Also hier ist der richtige Podcast, den ihr regelmäßig hören sollt. Ein Beispiel. Gut, okay. Wir wünschen euch dann noch einen schönen Abend, würde ich sagen. Ne, dir dann, danke Benjamin fürs Streamen und fürs Mitmachen und fürs Mitmoderieren. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen beziehungsweise wahrscheinlich bis Montag. Obwohl, ich glaube, ich mache nächste Woche erstmal hier La Paloma, Füße hoch und ihr könnt gerne mal, weil... Und
wer macht dann Sendung?
Auch Fall dran macht Fall dann mal, wenn er Bock hat. Ja, mal gucken. Nein, ich weiß noch nicht. Wir gucken mal. Ich will ja Lukas da auch nicht alleine lassen. Das wäre ja auch nicht fair.
Ich habe das 2-mal alleine gemacht. Das heißt, Lukas kann jetzt das auch mal...
Genau, Lukas kann das jetzt mit seinem Zwilling zusammen machen. Das ist eine gute Idee.
Ja,
gut, wir gucken mal.
Spannenden persönlichen. Ja. Ja, bis in 2 Wochen. Tschüss.
Jo, ciao.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.